c'est toujours le tendre guerre. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais. Je t'aime, moi, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour, de l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. De l'aube au clair jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime.
Melodie Gardot mit einem Stück von Jacques Brel und schon ist es 8.31 Uhr.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Weiter geht's mit der Erzählung Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Gerd Westphal liest heute Folge 5 von 9. Untertitel ist ja eine indische Legende, also für Thomas Mann ein eher ungewöhnlicher Schauplatz. Fantastischer Humor, poetische Übertreibung und die ganze Zeit ein ironischer Unterton prägt diese Geschichte. Die ungleichen Freunde Schriedermann und Nanda, unzertrennlich, auch als Schriedermann eines Tages die schöne Sita am Fluss baden sieht und sich unsterblich in sie verliebt. Die beiden bleiben befreundet, Nanda vermittelt sogar die Hochzeit zwischen den beiden. Allerdings bleibt das Glück nicht lange ungetrübt. Sita gehorcht ihrem Mann weniger aus Neigung. Sie sehnt sich nach den starken Armen von Nanda. Schriedermann bemerkt das, verzerrt sich vor Kummer. Und dann treten die drei eine Reise zu Sitas Eltern an. Dabei verirren sie sich im Wald und kommen zum Tempel der Göttin Kali. Im Hinduismus die dunkle Mutter. Dem Bild der Göttin gegenüber begreift Schriedermann die Nichtigkeit alles Irdischen und enthauptet sich. Nanda findet den toten Freund, begreift die Zusammenhänge und enthauptet sich ebenfalls. Die schwangere Sita wartet unterdessen vor dem Tempel und entschließt sich endlich, nach dem Freund und dem Gatten zu sehen. Sie argwöhnt nicht zu Unrecht, die beiden könnten in Streit miteinander geraten sein und steht vor der, so heißt es wörtlich, grässlichsten der Bescherungen.
Sie warf die Arme empor. Die Augen traten ihr aus den Höhlen und von einer Ohnmacht entseelt sank sie lang hin zu Boden. Allein was half ihr das? Die grässliche Bescherung hatte Zeit zu warten, wie sie gewartet hatte, während Sita ihrerseits zu warten vermeinte. Sie blieb beliebig lange dieselbe, und als die Unglückliche wieder zu sich kam, war alles wie zuvor. Sie versuchte aufs Neue, in Ohnmacht zu fallen, was ihr aber dank ihrer guten Natur nicht gelang. So kauerte sie auf den Steinen, die Finger in ihrem Haare vergraben und starrte auf die abgesonderten Köpfe, die über Kreuz liegenden Leiber und all das schleichende Blut. Ihr Götter, Geister und großen Asketen, flüsterten ihre bläulichen Lippen, ich bin verloren. Beide Männer, gleich alle beide mit mir ist's aus. Mein Herr und Gatte, der mit mir ums Feuer ging, mein Schriedermann mit dem hochgeachteten Haupt, und dem immerhin warmen Leibe, der mich die Lust lehrte, so gut ich sie eben kenne, in heiligen Ehenächten, getrennt das verehrte Haupt von seinem Körper. Dahin und tot. Dahin und tot auch der andere, Nanda, der mich schaukelte und mich ihm warb. Blutig getrennt der Körper von seinem Haupt. Da liegt er, die Locke Glückskalb, noch auf der fröhlichen Brust. Ohne Kopf, Was ist's nun damit? Ich könnte ihn anrühren, ich könnte die Kraft und Schönheit seiner Arme und Schenkel berühren, wenn mir danach zumute wäre, aber mir ist nicht. Der blutige Tod setzt eine Schranke zwischen ihn und diesen Mutwillen, wie früher Ehre und Freundschaft es taten. Sie haben einander die Köpfe abgeschlagen. Aus einem Grunde, den ich mir nicht länger verhehle, ist ihr Zorn aufgeflammt wie Feuer, in das man Butter gießt. Und sie sind in so furchtbaren Streit geraten, dass es zu dieser Wechseltat kam. Ich sehe es mit Augen. Es ist aber nur ein Schwert da. Und Nanda hält es? Wie konnten die Wütenden mit nur einem Schwerte kämpfen? Shridaman hat aller Weisheit und Milde vergessen, zum Schwerte gegriffen und dem Nanda den Kopf abgehauen, worauf diese... Aber nein, Nanda hat aus Gründen, die mich überrieseln in meinem Elend, den Shridaman geköpft und darauf hat dieser... Aber nein. Hör doch auf zu denken, es kommt nichts dabei heraus als die blutige Finsternis, die ohnehin schon da ist. Und nur das eine ist klar, dass sie gehandelt haben wie wüste Männer und nicht einen Augenblick meiner gedachten. Und das heißt, meiner gedachten sie schon. Um mich, Arme, ging es ja bei ihrem grässlichen Mannestun, und das überrieselt mich gewissermaßen. Aber nur in Bezug auf sich selbst gedachten sie meiner, nicht in Bezug auf mich und darauf, was aus mir werden würde. Das kümmerte sie so wenig in ihrer Raserei, wie sie es jetzt kümmert, wo sie stille daliegen, ohne Kopf, und es mir überlassen, was ich nun anfange. Anfange? Hier gibt's nur zu enden und gar nichts anzufangen. Soll ich als Witwe durchs Leben irren? Mit den Makel und Abscheu tragen der Frau, die ihres Herrn so schlecht gepflegt, dass er umkam? So steht so meine Witwe schon ohnehin. Aber welchen Makel wird man mir erst anheften, wenn ich allein in meines Vaters und meines Schwiegervaters Haus komme? Nur ein Schwert ist vorhanden. Sie können sich nicht wechselweise damit umgebracht haben. Mit einem Schwert kommen zwei nicht aus. Aber eine dritte Person ist übrig, und das bin ich. Man wird sagen, ich sei ein zügelloses Weib und hätte meinen Gatten und seinen Wahlbruder, meinen Schwager, ermordet. Die Beweiskette ist schlüssig. Sie ist falsch, aber sie ist schlüssig. Und unschuldig wird man mich brandmarken. Nicht unschuldig, nein, es hätte noch Sinn und wäre der Mühe wert, sich zu belügen, wenn nicht alles zu Ende wäre. So aber hat es keinen Sinn. Unschuldig bin ich nicht, bin es schon lange nicht mehr. Und die Zügellosigkeit angehend, so ist schon etwas daran. Viel, viel sogar ist daran. Nur nicht gerade so, wie die Leute meinen werden. Und also gibt es denn eine irrtümliche Gerechtigkeit? Der muss ich zuvorkommen und muss mich selber richten. Ich muss ihnen folgen. Nichts anderes in aller Welt bleibt mir übrig. Das Schwert kann ich nicht handhaben mit diesen Händchen, die zu klein und ängstlich sind, um den Körper zu zerstören, zu dem sie gehören. Und der schwellende Lockung ist um und um. Aber aus Schwäche besteht. Ach, es ist schade um seinen Liebreiz. Und doch muss er ebenso starr und sinnlos werden wie diese hier, dass er hinfort weder Lust erwecke noch Lüsternheit leide. Das ist es, was unbedingt sein muss. Möge auch dadurch die Zahl der Opfer auf 4 steigen. Was hätte es auch vom Leben, das Witwenkind? Ein Krüppel des Unglücks würde es ohne Zweifel, würde sicherlich blass und blind, weil ich erblasste vor Kummer in der Lust und die Augen schloss vor dem, der sich spendete. Wie ich's anfange, das haben sie mir überlassen. Seht denn, wie ich mir zu helfen weiß. Und sie raffte sich auf, taumelte hin und her, strauchelte die Stufen hinauf und lief, den Blick in die Vernichtung gerichtet, durch den Tempel zurück ins Freie. Es stand ein Feigenbaum vor dem Heiligtum mit Lianen behangen. Von den grünen Schläuchen ergriff sie einen, machte eine Schlinge daraus, legte sie sich um den Hals und war in genauem Begriff, sich darin zu erwürgen. In diesem Augenblick geschah eine Stimme zu ihr aus den Lüften, die unzweifelhaft nur die Stimme Durga Devis, der Unnahbaren, Kalis, der Dunklen, die Stimme der Weltenmutter selbst sein konnte. Es war eine tiefe und raue, mütterlich resolute Stimme. »Willst du das wohl augenblicklich sein lassen, du dumme Ziege?« So ließ sie sich vernehmen. »Es ist dir wohl nicht genug, das Blut meiner Söhne in die Grube gebracht zu haben. dass du auch noch meinen Baum verunzieren und, was eine ganz hübsche Ausprägung meiner Wesenheit war, deinen Leib zum Rabenfraße machen willst, mitsamt dem lieben, süßen, warmen, kleinen, winzigen Lebenskeim, der darin wächst? Hast du etwa nicht gemerkt, du Pute, dass es dir ausgeblieben ist und dass du in der Hoffnung bist, von meinem Sohn, wenn du nicht bis 3 zählen kannst auf unserem Gebiet, dann hänge dich auf allerdings, aber nicht hier in meinem Revier. Sieht ja aus, als sollte das liebe Leben auf einmal zugrunde gehen und aus der Welt kommen, nur deiner Albernheit wegen. Ich habe die Ohren voll sowieso von der Salbaderei der Denker, das menschliche Dasein sei eine Krankheit, die ihre Ansteckung durch die Liebeslust weitertrage auf neue Geschlechter. Und du, Närrin, stellst mir hier solche Tänze an, zieh den Kopf aus der Schlinge oder es gibt Ohrfeigen. Heilige Göttin, antwortete Sita, gewiss ich gehorche. Ich höre deine Wolkendonnerstimme und unterbreche natürlich sofort meine verzweifelte Handlung, da du es befiehlst. Aber dagegen muss ich mich verwahren, dass ich mich nicht einmal auf meinen Zustand verstünde und nicht gemerkt hätte, dass du mir's hast stillstehen lassen und mich gesegnet hast. Ich dachte nur, dass es ohne dies blass und blind und ein Krüppel des Unglücks sein würde. Sei so gut und lass das meine Sorge sein. Erstens ist es ein dämlicher Weibsaberglaube und zweitens muss es auch blasse und blinde Krüppel geben in meinem Getriebe. Rechtfertige dich lieber und gestehe, warum das Blut meiner Söhne mir zugeflossen ist dort drinnen, die beide in ihrer Art ausgezeichnete Jungen waren. Nicht, als ob ihr Blut mir nicht angenehm gewesen wäre, aber ich hätte es gern noch eine Weile in ihren braven Adern gelassen. Rede also, aber sag die Wahrheit. Du kannst dir denken, dass mir ohnehin jedwedes Ding offenbar ist.
Sie haben einander umgebracht, heilige Göttin, und mich haben sie sitzen lassen. Sie sind in heftigen Streit geraten, um meinetwillen, und haben mit ein und demselben Schwert einander die Köpfe...
Unsinn! Es kann wirklich nur ein Frauenzimmer so hochgradigen Unsinn schwätzen. Sie haben sich mir selber einer nach dem anderen in männlicher Frömmigkeit zum Opfer gebracht, damit du es weißt. Warum aber haben sie das getan?
Die schöne Sita begann zu weinen und antwortete schluchzend: Ach, heilige Göttin, ich weiß und gestehe, dass ich schuldig bin. Aber was kann ich dafür? Es war solch ein Unglück, wenn auch ein unvermeidliches Wohl, also ein Verhängnis, wenn es dir recht ist, dass ich es so ausdrücke.
Hier schluchzte sie mehrmals hintereinander.
Es war so ein Unheil und Schlangengift für mich, dass ich zum Weibe wurde aus dem schnippisch verschlossenen und noch nichts wissenden Mädchen, das ich war, und das in Frieden seines Vaters Herdfeuer speiste, bevor es den Mann erkannte und in deine Geschäfte eingeführt wurde. Das war für dein fröhliches Kind, als hätte es Tollkirschen gegessen. Verändert ist es seitdem um und um. Und die Sünde hat Gewalt über seinen erschlossenen Sinn mit unwiderstehlicher Süßigkeit. Nicht, dass ich mich zurückwünsche in die fröhliche, schnippische Unerschlossenheit, welche Unwissenheit war, das kann ich nicht. Nicht einmal das ist einem möglich. Ich weiß nur, dass ich den Mann nicht kannte, in jener Vorzeit und ihn nicht sah, dass er mich nicht kümmerte und meine Seele frei war von ihm und von jener heißen Neugier nach seinen Geheimnissen, so dass ich ihm Scherzworte zuwarf und keck und kühl meines Weges ging. Hat jeder Anblick von eines Jünglings Brust mich in Verwirrung gestürzt oder hat's mir das Blut in die Augen getrieben, wenn ich auf seine Arme und Beine sah? Nein, das war mir wie Luft und nichts dazumal. Und focht meine Keckheit und Kühle nicht so viel an, denn ich war unerschlossen. Ein Junge kam mit einer Plattnase und schwarzen Augen, bildsauber von Gestalt, Nanda, von Wohlfahrt der Kühe. Der schaukelte mich zur Sonne im Fest und es machte mir keinerlei Hitze. Von der streichenden Luft wurde mir heiß, aber sonst von nichts. Und zum Dank gab ich ihm eine Nasenstübe. Dann kehrte er wieder als Freiwerber für Sridharman, seinen Freund, nachdem dessen Eltern und meine einig geworden. Da war es vielleicht schon etwas anders, mag sein. Das Unglück wurzelt in jenen Tagen, als er warb für den, der mich als Gatte umfangen sollte und der noch nicht da war. Nur jener war da. Er war immer da. Vor der Hochzeit und während derselben, als wir ums Feuer schritten. Und nachher auch. Tags, meine ich, war er da. Aber natürlich nicht nachts. Wenn ich mit seinem Freunde schlief, schrie Damann, meinem Gemahl. Und wir Begegnung hielten als das göttliche Paar, wie es zum ersten Mal auf dem Blumenbett in der Nacht unserer Hochzeit geschah. Wo er mich aufschloss mit Mannesmacht und meiner Unerfahrenheit ein Ende setzte, indem er mich zum Weibe machte und mir die schnippische Kühle der Vorzeit nahm. Das vermochte er wieder nicht, er war ja dein Sohn. Und er wusste auch die Liebesvereinigung recht hold zu gestalten, nichts dagegen und nichts davon, dass ich ihn nicht geliebt, geehrt und gefürchtet hätte. Ach, gewiss, ich bin nicht so ausgeartet, beste Göttin, dass ich meinen Herrn und Gatten nicht hätte lieben und namentlich fürchten und ehren sollen. Sein fein, feines, wissendes Haupt, worin der Bart so sanft wie die Augen nach Stern und Lied und den zugehörigen Körper. Nur musste ich mich immer fragen, in meiner Hochachtung vor ihm, ob es eigentlich seine Sache gewesen, mich zum Weibe zu machen und meine kecke Kühle den süßen und furchtbaren Ernst der Sinne zu lehren. Immer war mir's, als käm's ihm nicht zu, sei seiner nicht würdig und stände ihm nicht zu Haupt. Und immer, wenn sein Fleisch sich erhob gegen mich in den Nächten der Ehe, war mir's wie eine Beschämung für ihn und eine Erniedrigung seiner Feinheit. Eine Scham und Erniedrigung aber damit zugleich auch für mich, die erweckte. Ewige Göttin, so war es. Schilt mich, strafe mich. Ich, dein Wesen, bekenne dir in dieser entsetzlichen Stunde ohne Rückhalt, wie sich's verhielt. Eingedenk, dass dir ohnehin jedwedes Ding offenbar ist. Die Liebeslust stand Schridammern meinem edlen Gemahl nicht zu Haupt und nicht einmal zu seinem Körper, der dabei, wie du zugeben wirst, die Hauptsache ist, wollte sie passen, so dass er, der nun jammervollerweise getrennt ist vom zugehörigen Haupt, die Liebesvereinigung nicht so gut zu gestalten wusste, dass mein ganzes Herz daran gehangen hätte, indem er mich zwar zu seiner Lust erweckte, sie aber nicht stillte. Erbarme dich, Göttin. Die Lust deines erweckten Wesens war größer als sein Glück und sein Verlangen größer als seine Lust. Am Tag aber und auch abends noch vor Schlafengehen sah ich Nanda, den Ziegennasigen, unseren Freund. Ich sah ihn nicht nur, ich betrachtete ihn, wie die heilige Ehe mich Männer zu betrachten und zu prüfen gelehrt hatte. Und die Frage schlich sich in meine Gedanken und meine Träume, wie wohl er die Liebesvereinigung zu gestalten wissen würde und wie mit ihm, der bei weitem so richtig nicht spricht wie Schridammern, die göttliche Begegnung sich abspielen würde, statt mit diesem. Auch nicht anders, du Elende, du lasterhafte, unehrerbietige gegen deinen Gemahl, so sagte ich mir. Es ist immer dasselbe. Und was wird denn schon Nanda, der nichts weiter als nett ist nach Gliedern und Worten, während dein Herr und Gemahl geradezu bedeutend genannt werden darf, was wird denn er weiter daraus zu gestalten wissen? Aber das half mir nichts. Die Frage nach Nanda und der Gedanke, wie doch die Liebeslust ihm müsse ganz ohne Beschämung und Erniedrigung zu Haupt und Gliedern stehen, also dass er der Mann sei, mein Glück mit meiner Erwecktheit ins Gleiche zu bringen, das saß mir in Fleisch und Seele wie die Angel dem Fische im Schlund und war an kein Herausziehen zu denken, denn die Angel war wieder hakig. Wie sollte ich die Frage nach Nanda mir aus dem Fleisch und der Seele reißen, da er immer um uns war und Schridammern und er nicht ohne einander sein konnten, ihrer Verschiedenheit wegen? Immer musste ich ihn sehen am Tage und mir ihn erträumen statt Schridammerns für die Nacht. Wenn ich seine Brust sah, mit der Locke Glückskalb gezeichnet, seine schmalen Hüften und sein ganz kleines Hinterteil, während meines so groß ist,
schrie der Mann, aber bildet nach Hüften und Hinterteil ungefähr die Mitte zwischen Nanda und mir. So verließ mich die Fassung. Wenn sein Arm den meinen berührte, so sträubten sich die Härchen meiner Poren vor Wonne. Wenn ich gedachte, wie das herrliche Paar seiner Beine, auf dem ich ihn gehen sah und deren untere Schenkel mit schwarzen Haaren bewachsen sind, mich umklammern möchten im Liebesspiel, so riss ein Schwindel mich hin und vor Zärtlichkeit tropften mir die Brüste. Immer schöner wurde er mir von Tag zu Tag. Und ich begriff nicht mehr die unglaubliche Unerwecktheit, in der ich mir aus ihm und dem Senfölgeruch seiner Haut so gar nichts gemacht hatte, zu der Zeit, als er mein Schaukelherr war. Wie der Gandharvenfürst Citradrata erschien er mir nun in überirdischem Reiz, wie der Liebesgott in allersüßester Gestalt, voll Schönheit und Jugend, sinnberückend und mit himmlischem Schmuck geziert, mit Blumenketten, Düften und allem Liebreiz, Vishnu auf die Erde herabgestiegen in Krishnas Gestalt. Darum, wenn Sridharman mir nah war in der Nacht, so erblasste ich vor Kummer, dass er es war und nicht jener, und schloss die Augen, um denken zu können, dass mich Nanda umarmte. Daran aber, dass ich zuweilen nicht umhin konnte, in der Lust, den Namen dessen zu lallen, von dem ich gewünscht hätte, dass er sie mir bereitete, nahm Sridharman wahr, dass ich Ehebruch trieb in seinen sanften Armen, denn ich rede leider auch aus dem Schlaf und habe gewiss vor seinen schmerzlich berührten Ohren Traumesäußerungen getan, die ihm alles verrieten. Das schließ ich aus der tiefen Traurigkeit, in der er umherging, und daraus, dass er abließ von mir und mich nicht mehr berührte. Nanda aber rührte mich auch nicht an. Nicht, weil er nicht versucht dazu gewesen wäre. Er war schon versucht. Er war sicher versucht. Ich lasse es nicht auf mir sitzen, dass er nicht höchlichst versucht gewesen wäre. Aber aus unverbrüchlicher Treue zu seinem Freunde bot er der Versuchung die Stirn. Und auch ich glaube mir, ewige Mutter, wenigstens will ich es glauben, auch ich hätte ihm, wenn seine Versuchung wäre, zum Versuch geworden, aus Ehrerbietung vor dem Gattenhaupt streng die Wege gewiesen. So aber hatte ich gar keinen Mann, und wir alle drei befanden uns in entbehrungsreicher Lage. Unter solchen Umständen, Mutter der Welt, traten wir die Reise an, die wir meinen Eltern schuldeten, und kamen auf versehentlichen Wegen zu deinem Hause. Nur ein bisschen, sagte Sridharman, wolle er bei dir absteigen und dir im Vorübergehen seine Verehrung bezeigen. In deiner Schlachtzelle aber hat er von den Umständen bedrängt das Grauenvolle getan und seine Glieder des verehrten Hauptes, oder besser gesagt sein hochgeachtetes Haupt, der Glieder beraubt und mich in den elenden Witwenstand versetzt. Aus kummervollem Verzicht hat er es ausgeführt und in guter Meinung gegen mich, die Verbrecherin, denn, große Göttin, verzeih mir das Wahrwort, nicht dir hat er sich zum Opfer gebracht, sondern mir und dem Freunde, damit wir fortan im Vollgenusse der Sinnenlust die Zeit verbringen könnten. Nanda aber, der ihn suchen ging, wollte das Opfer nicht auf sich sitzen lassen und hat sich gleichfalls den Kopf von den Krishna-Gliedern gehackt, sodass sie nun wertlos sind. Wertlos, aber ja, tief unterwertig ist damit auch mein Leben geworden. Und ich bin ebenfalls so gut wie geköpft, nämlich ohne Mann und Freund. Die Schuld an meinem Unglück muss ich wohl meinen Taten in einem früheren Dasein zuschreiben. Wie aber kannst du dich nach all dem wundern, dass ich entschlossen war, meinem Gegenwärtigen ein Ende zu setzen?
Du bist eine neugierige Gans und nichts weiter, sagte die Göttin mit Wolkendonnerstimme. Es ist ja lächerlich, was du dir in deiner Neugier aus diesem Nanda gemacht hast, dessen ganzes Drum und Dran nicht mehr als normal ist. Mit solchen Armen und auf solchen Beinen laufen mir Söhne millionenweise herum. Du aber machst dir einen Gandharven aus ihm. Es ist im Grunde rührend, fügte die göttliche Stimme hinzu und wurde milder. Ich, die Mutter, finde die Fleischeslust im Grunde rührend und bin der Meinung, dass man im Ganzen zu viel davon hermacht. Aber freilich, Ordnung muss sein. Und die Stimme wurde urplötzlich wieder rau und polternd. Ich bin zwar die Unordnung, aber gerade deshalb muss ich mit aller Entschiedenheit auf Ordnung halten und mir die Unverletzlichkeit der Eheeinrichtung ausbitten. Das lass dir gesagt sein. Alles ginge ja drunter und drüber, wenn ich nur meiner Gutmütigkeit folgte. Mit dir aber bin ich mehr als unzufrieden. Du richtest mir hier dieses Kuddelmuddel an und sagst mir zudem noch Ungezogenheiten, denn du gibst mir zu verstehen, nicht mir hätten meine Söhne sich zum Opfer gebracht, sodass ihr Blut mir zufloss, sondern der eine dir und der zweite dem ersten. Was ist das für ein Ton? Lass einmal einen Mann sich den Kopf abhauen, nicht nur die Kehle spalten, sondern sich richtig nach dem Opferritus den Kopf abschneiden. Noch dazu einen Belesenen, wie dein Sridharman, der sich nicht einmal in der Liebe besonders geschickt ausnimmt, ohne dass er die dazu nötige Kraft und Wildheit aus der Begeisterung schöpfte, die ich ihm einflößte. Ich verbitte mir also deinen Ton. Ganz abgesehen davon, ob etwas Wahres an deinen Worten ist oder nicht. Denn das Wahre daran mag sein, dass hier eine Tat mit gemischten Beweggründen vorliegt, was sagen will, eine unklare Tat. Nicht ganz ausschließlich, um meine Gnade zu finden, hat mein Sohn Sridharman sich mir zum Opfer gebracht, sondern tatsächlich auch aus Kummer um dich, ob er sich darüber auch im Klaren war oder nicht. Und das Opfer des kleinen Nanda war ja nur die unausbleibliche Folge davon. Darum spüre ich geringe Neigung, ihr Blut anzunehmen und es bei dem Opfer bleiben zu lassen. Wenn ich nun das Doppelopfer zurückerstattete und alles wiederherstellte, wie es war, würde ich dann erwarten dürfen, dass du dich in Zukunft anständig aufführst. Ach, heilige Göttin und liebe Mutter, rief Sita unter Tränen, wenn du das vermöchtest und könntest die furchtbaren Taten rückgängig machen, so dass du mir Mann und Freund zurückgäbest und alles beim Alten wäre, wie wollte ich dich da segnen und selbst meine Traumesworte beherrschen, damit der edle Sridharman keinen Kummer mehr hätte. Unbeschreiblich dankbar wollte ich dir sein, wenn du es fertig brächtest und stelltest alles wieder her, wie es war. Denn wenn es auch sehr traurig geworden war vorher, so dass ich, als ich in deinem Schoß vor der entsetzlichen Bescherung stand, klar und deutlich erkannte, dass es gar nicht anders hätte ausgehen können, so wäre es doch wundervoll, wenn es deiner Macht gelänge, den Ausgang aufzuheben, so dass es das nächste Mal einen besseren nehmen könnte. Was heißt vermöchtest? Und fertig brächtest, erwiderte die göttliche Stimme. Du zweifelst hoffentlich nicht, dass das meiner Macht eine Kleinigkeit ist. Mehr als einmal im Hergang der Welt habe ich es bewiesen. Du dauerst mich nun einmal, obgleich du es nicht verdienst, mitsamt dem blassen und blinden Keimchen in deinem Schoß. Und die beiden Jungen dort drinnen dauern mich auch. Sperr also deine Ohren auf und hör, was ich dir sage. Du lässt jetzt diesen Schlingstängel in Ruhe und machst, dass du zurückkommst in mein Heiligtum vor mein Bild und zu der Bescherung, die du angerichtet. Dort spielst du nicht die Zimperliche und fällst nicht in Ohnmacht, sondern du nimmst die Köpfe beim Schopf und passest sie den armen Rümpfen wieder auf. Wenn du dabei die Schnittstellen mit dem Opferschwerte segnest, die Schneide nach unten und beide Male meinen Namen anrufst, du magst Durga oder Kali sagen oder auch einfach Devi, darauf kommt's nicht an, so sind die Jünglinge wiederhergestellt, hast du mich verstanden? Nähere die Köpfe den Leibern nicht so schnell, trotz der starken Anziehungskraft, die du zwischen Kopf und Rumpf spüren wirst, damit das vergossene Blut Zeit hat, zurückzukehren und wieder eingeschlürft zu werden. Das geht mit Zauberschnelligkeit. Aber einen Augenblick Zeit will es immerhin haben. Ich hoffe, du hast zugehört. Dann lauf. Aber mach deine Sache ordentlich und setze ihnen nicht die Köpfe verkehrt auf in deiner Huschlichkeit, dass sie mit dem Gesicht im Nacken herumlaufen und das Gespött der Leute werden. Mach! Wenn du bis morgen wartest, ist es zu spät.
Huschlichkeit, was für ein schönes Wort. Gerd Westphal mit Folge 5 aus Die vertauschten Köpfe von Thomas Mann. Ab heute 7 Tage lang zum Nachhören in unserer App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Der UN-Sicherheitsrat wird nach israelischen Angaben morgen eine Dringlichkeitssitzung zu den im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln abhalten. Das erklärte der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Dani Danon. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion, Dennis Pützig.
Die Ankündigung erfolgte nach der Verbreitung von 3 Propagandavideos der islamistischen Hamas, die international für Entsetzen gesorgt hatten. Darin sind ausgehungerte israelische Geiseln in einem engen Tunnel zu sehen. Eine Geisel muss sich mutmaßlich selbst ein Grab schaufeln. Israels Regierungschef Netanyahu bat das internationale Komitee vom Roten Kreuz um Hilfe bei der Versorgung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln. Insgesamt 20 sollen nach israelischen Angaben noch am Leben sein. Die Hamas erklärte, sie werde dem Roten Kreuz den Zugang zu den Geiseln nur erlauben, wenn humanitäre Korridore für Hilfslieferungen im Gazastreifen eröffnet würden. Nach der Veröffentlichung der Propaganda